Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen.
Tag.
Sie hören 2 auf 1. Erstmal einen schönen 4. Advent. Guten Morgen.
Oh, 9. Ja, schönen 4. Advent. Und herzlich willkommen zur letzten Sendung vor den Feiertagen.
Ja, und auch in diesem Jahr.
Und auch in diesem Jahr.
Weil
und auch
dieses Jahr liegen die Feiertage so, dass sonntags immer Feiertag ist und deswegen kein 2 auf 1.
Ja, also wir haben quasi Weihnachtsferien.
Ja.
Wie früher. Und Schnee ist auch.
Ja,
ein bisschen.
Also zumindest ist ein bisschen
Ein bisschen. Also sagen wir mal so, mehr als letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube auch. Aber ich meine, zu Weihnachten sollen ja noch plus 10 Grad werden. Das heißt also, da wird jetzt auch nicht so viel liegen bleiben diese Woche.
Da bist du
dagegen, ich weiß, aber das ändert nichts.
Du, das macht nichts. Ich finde bestimmt auf eBay oder anderswo noch so eine Kunstschneekanone, oder? Also das glaube ich ist. Nee, man soll ja nicht übertreiben. Weihnachtsferien sind schon gut genug. Ja. So, was wir sonst nie machen, obwohl wir es wahrscheinlich jede Woche machen müssten, ist die Sendung mit einer Entschuldigung anfangen oder einer Richtigstellung, besser gesagt. Meine Güte, haben wir viel Feedback bekommen,
ja, oder?
Dass wir beim letzten Mal Quatsch erzählt haben. Aber das Interessante ist natürlich, dass viele von Ihnen, von euch denken, wir wüssten es nicht besser. Aber wir wissen es natürlich immer besser. Wir reden halt nur Quatsch. Und zwar war das beim letzten Mal, da ging es ja um das Sturm aufs Weiße Haus. Das hatte unser Redakteur, hatte die Position um den 6. Januar mit dem Sturm auf natürlich das Kapitol so überschrieben, weil es symbolisch war. Und wir haben diese Überschrift genommen und haben dann im Gespräch, weil wir eben schneller reden, als wir denken, immer gesagt, ja, Sturm aufs Weiße Haus und so. Aber wir wissen, worauf gestürmt wurde. Wir wissen auch,
nämlich
dass...
aufs House of Cards.
Genau, wir wissen auch, dass richtig. Wir wissen auch, dass Trump im Weißen Haus zwischen KFC und McDonald's die ganze Zeit zum Kapitol hin wollte, um mitzumachen und so. Also, das ist uns alles klar. Vielen Dank trotzdem nochmal für den Versuch, uns politische Bildung angedeihen zu lassen.
Das hat keinen Sinn.
Wir freuen uns, also man merkt ja dann doch anhand solcher Mails, dass dann eben doch Leute zuhören. Ja, das ist doch gut.
Nee, also wie aber auch so eine Nummer dann sich quasi verselbstständigt. Ne? Also auch der Gesprächspartner und so. Und man redet halt die ganze Zeit so.
Natürlich.
Ja, weil ist ja ganz klar, weil alle wissen, worüber sie reden.
Alle wissen, genau.
Ohne hinzuhören, was sie sagen. Ne?
Genau. Also insofern, aber trotzdem, wie gesagt, ernst gemeint, vielen Dank fürs Feedback. Und in diesem Fall war es ja auch völlig richtig, wir haben Quatsch erzählt. Aber nicht, dass Sie denken, wir hätten gar keine Ahnung. Also wir haben sehr wenig Ahnung, aber nicht gar keine. Sven, ich habe eine Frage. Viele Leute fragen ja immer, gibt es intelligentes Leben im Weltall, ne?
Ja. Wenn ich uns so angucke, nein.
Ich wollte dich eigentlich fragen, gibt es Intelligentes bei dir morgens, wenn der Wecker klingelt? Weil ich manchmal, weil wenn ich aufstehe, ich habe manchmal das Gefühl, mein ganzer Denkapparat ist noch überhaupt nicht irgendwie auf Temperatur.
Nee, das ist, da ich ja traditionell sehr gut bin im schlecht Schlafen,
ist
dann Aufstehen ganz oft eine Erlösung.
Also du bist quasi schon wach und ready to go.
Ja, also heute zum Beispiel, heute war ich noch so ein bisschen müde, war dann kurz mal wach und dachte, oh, in einer Viertelstunde klingelt der Wecker, nimmst du dir noch eine Viertelstunde, stellst du auf eine halbe Stunde später und dann war ich aber trotzdem wach und bin trotzdem normal aufgestanden.
Verstehe.
Also, wo andere noch mal eine halbe Stunde schön geschlafen hätten, habe ich die Decke angestarrt. Stimmt, ich habe Podcast gehört, aber dann dachte ich immer, jetzt kannst du aufstehen, Kaffee machen.
Bei mir gibt's ja oft zwei Aufstehen.
Ja?
Ich stehe auf, dann gehe ich ins Bad, um zu pinkeln.
Mhm.
Und dann merke ich, ich bin einfach noch viel zu müde und träge, um aufzustehen wieder von der Toilette. Und dann lese ich da erstmal ein bisschen.
Ach so, bis dir die Füße einschlafen wahrscheinlich.
Ja, irgendwas schläft ein. Und dann denke ich irgendwann, jetzt musst du, wenn du jetzt keinen Tee kochst, wirst du gar nicht mehr wach. Und dann quäle ich mich sozusagen davon, noch einmal aufzustehen.
Ja.
Und irgendwann so meistens hier zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr merke ich, wo ich bin und dass ich doch wach bin. Und dass es keiner dieser ewigen Träume ist, dass ich mit dir im Studio stehe und eine Sendung moderiere.
Siehst du, und da merkt man den Unterschied zwischen deinem Leben und meinem Leben. Leben ist übrigens das Thema der heutigen Sendung,
richtig,
um das schon mal einzubringen.
Natürlich.
Du hast ein Leben, in dem du zwar noch schulpflichtige Kids hast, die aber, ich sag mal, autonom/autark aufstehen und sich darum kümmern. Ich habe ja noch deutlich kleinere Kinder. Das heißt also, ich muss um 6 Uhr früher schon total gute Laune und Wachsein simulieren.
Mhm.
Also mindestens bis die aus dem Haus sind und ich mich dann schlecht gelaunt an den Rechner setze.
Früher dachte ich, 6.15 Uhr ist die normale Zeit für Eltern aufzustehen.
Mhm.
Dann aber wurden meine Kinder größer. Und jetzt, wenn der Wecker dann klingelt um 10.45 Uhr, dann fühle ich mich wie dieser Mensch aus diesem alten sowjetischen Musikvideo. Dann gucke ich den Wecker an und denke, ja. Aber da kommst du auch noch hin.
Aber dass du dir auf 10.45 Uhr einen Wecker stellen musst, habe ich schon am Arbeitstag hinter mir.
Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Leben.
Ist ewiges Leben erstrebenswert? Und wie viel Vertrauen wollen wir in die Errungenschaften der Biotechnologie setzen? Das besprechen wir mit Wissenschaftsjournalist und Freund der Sendung Thomas Ramge.
Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus. So der Titel des neuen Buches von Gabriel Joran. Grund genug für uns, in dieser Sendung kulinarische Tipps von ihm einzuholen und ihn ins Studio zu bitten.
Wie ist eigentlich das Leben auf der Erde entstanden? Und was hat der Einzeller Luca damit zu tun? Das wollen wir wissen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Unser Thema heute ist Leben.
Pflanzen, Bakterien, Tiere, Menschen. Das Leben auf der Erde ist unfassbar vielfältig. Und doch soll all das Leben seinen gemeinsamen Ursprung in einer Urform haben, dem Einzeller namens Luca. Doch was wissen wir eigentlich über diesen Last Universal Common Ancestor? Das besprechen wir jetzt mit dem Evolutionsbiologen Professor Dr. William Martin vom Institut für Molekulare Evolution von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Martin.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Was wissen wir über den Einzeller Luca?
Wir wissen, dass Luca ungefähr vor 4 Milliarden Jahren gelebt hat, also zwischen 4,2 und 3,8 Milliarden Jahren. Vor 4,2 Milliarden Jahren gab es ja das erste Wasser. Und vor 3,8 Milliarden Jahren gibt es die ersten Zeichen für Leben, so wie wir es kennen. Und in der Zeit muss das Leben entstanden sein und einen universellen gemeinsamen Vorfahren gehabt haben. Wir wissen, dass das Leben nur einen Ursprung hat, weil die Art und Weise, wie alle Zellen ihre genetische Information, das heißt die Information in der DNA, in Eiweiße umsetzen. Eiweiße sind die Katalysatoren des Lebens. Sie machen ja die Substanz der Zelle aus. Mhm. Diese Informationsprozessierungsmaschinerie ist ja universell und das ist die stärkste Evidenz, die wir dafür haben, dass es nur einen einzigen Ursprung des Lebens gab. Also ferner können wir sagen, dass Luca nicht von Sonnenlicht gelebt hat. Das ist eine abgeleitete Eigenschaft. Sondern Luca hat von chemischer Energie, die aus dem Inneren der Erde kommt, gelebt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Bevor wir auf diese spannende Geschichte kommen, wie man von Erdenergie leben kann, das wäre ja ganz schön, auch um jetzt so bei teuren Gaspreisen zu heizen, Spaß beiseite. Luca klingt erstmal so ein bisschen wie ein Platzhalter für mich, Herr Martin. Also haben Sie den irgendwo versteinert mal gefunden, diesen Einzeller? Oder ist es so, dass Sie sagen, nee, da muss sowas gewesen sein, weil sonst wäre alles unlogisch?
Ja, also Luca ist ein Konstrukt, es ist ein Gedankenkonstrukt. Es ist abgeleitet, es gibt keine direkte Evidenz für erste Zellen, die älter sind als ungefähr 3,2 Milliarden Jahren. Das sind die ersten Mikrofossilen, von denen man sagen könnte, das sind echte Zellen. Aber weil wir wissen, dass alle Lebensprozesse auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen sind, gibt es keinen Anlass anzunehmen, dass die ersten Zeichen für das Leben, die in der Isotopenüberlieferung hinterlassen sind, von einem anderen Ursprung des Lebens auszugehen haben. Das heißt, alles Leben geht auf Luca zurück.
Ich finde das total spannend, weil Sie gesagt haben, wir wissen, dass alles Leben auf eine gemeinsame Zelle zurückgeht. Wieso sind Sie sich da so sicher?
Also, Sie können dann sagen, also dass die Menschen und die Affen unabhängig voneinander entstanden sind und dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen und den Affen rein auf Zufall beruhen. Dass die Menschen meinetwegen viel eher verwandt sind mit den Schlangen oder mit den Bäumen, als sie mit den Affen sind. Aber das wäre ganz unlogisch, nicht wahr?
Ja, stimmt.
So ist es auch mit dem genetischen Code und der Art und Weise, wie die Information umgesetzt wird. Das ist universell. Also es gibt einen genetischen Code, das ist ein Entschlüsselungsprinzip, das dafür sorgt, dass die Information in der DNA in Eiweiße umgesetzt wird. Und das ist in allen Zellen identisch. Ferner ist in allen Zellen identisch der Grundstoffwechsel, das heißt die Art und Weise, wie die Zellen ihre Grundbausteine, Aminosäuren und Nukleinsäuren und Zucker, darbieten. Diese Grundchemie ist auch in allen Lebewesen das Gleiche. Ferner, wir wissen, ja, komplizierter ist es, dass die Zellen also L-Aminosäuren haben. Das heißt, die Aminosäuren sind händig. Es gibt linkshändige und rechtshändige Aminosäuren. Und beim Leben sind immer die linkshändigen, die wichtig sind für die Eiweiße. Aha. Umgekehrt ist es bei den Zuckern. Also diese biochemischen und genetischen Eigenschaften sind so universell, dass wir überhaupt keine Alternative haben, als anzunehmen, dass das auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Wenn man annimmt, es ist ja konvergent entstanden, das heißt aus unterschiedlichen Ursprüngen auf das Gleiche denn zugekommen, dann verlassen wir das Reich der Logik.
Das machen wir nicht an der Stelle, Herr Martin. Nee,
das machen wir lieber nicht.
Genau, wir wollen nur an der Stelle nochmal nachfragen. Also gerade in Zeiten von, man ist dunkel draußen, ich komme total schräg drauf, von Energie aus der Erde herausleben, klingt nach einer spannenden Alternative zur Sonne. Wie haben die das gemacht, die Lukas?
Ja, also in Erdinneren gibt es ja Prozesse, wo Wasser mit Gestein reagiert. Und in dieser chemischen Reaktion wird das Wasser in Wasserstoff umgewandelt. Sie haben ja schon mal von Wasserstoff als Energieträger gehört, bestimmt, oder?
Ja, selbstverständlich, klar.
Ja, also das ist auch ganz modern und ganz sauber. Nun ist es so, dass die Erde ganz natürlich von sich aus Wasserstoff bildet. Und das hat unsere Erde so lange gemacht, wie es auch Wasser auf der Erde gegeben hat. Das ist ein Prozess namens, ganz fürchterlicher Name, Serpentinisierung. Und das ist, das beruht auf das Gestein, was aus diesem Prozess gebildet wird, namens Serpentinit. Diese Serpentinisierung bildet ganz viel Wasserstoff. Das strömt aus dem Erdinneren in erster Linie an Hydrothermalquellen heraus. Mhm. Und dort trifft dieser Wasserstoff auf CO2, Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Und aus dieser Reaktion von H2 und CO2, H2 ist der Wasserstoff, CO2 ist der Kohlendioxid, aus dieser Reaktion kann Energie gewonnen werden. Genauso wie wir Sauerstoff atmen, um Energie zu gewinnen, gibt es Bakterien, die mit Wasserstoff und CO2 Energie gewinnen und daraus bestreiten sie ihr Energiehaushalt und auch ihr Kohlenstoffhaushalt.
Wahnsinn. Also jetzt haben wir so viel gelernt in einem einzigen Interview. Unter anderem, dass Organismen auch mit Wasserstoff quasi angetrieben werden können, lebende Organismen, aber auch, dass wir nicht nur alle miteinander verwandt sind, sondern im Prinzip alles Leben auf der Erde miteinander verwandt ist durch den Einzeller Luca, auf den wir alle zurückgehen. Deswegen sind auch zwei Deppen wie wir verwandt mit Evolutionsbiologe Professor Dr. William Martin vom Institut für molekulare Evolution von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, aber auch verwandt mit der Tomate, die wir heute Morgen gegessen haben. Dankeschön, Herr Martin.
Danke, Martin. Tschüss.
Tschüss.
9:47, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben.
Ja, ich möchte an dieser Stelle mal wieder einen jiddischen Witz erzählen.
Oh, okay.
Und zwar treffen sich zwei, nennen wir sie Moshe und Janke. Und Moshe fragt Janke, na, wie geht das Geschäft? Und Janke sagt, du, furchtbar, ich kann dir das gar nicht sagen. Die Rezession, ich weiß nicht, ob du es auch bemerkt hast, es ist wirklich schlimm. Ehrlich gesagt ist das schon seit Jahren schlimm. Jetzt ist es seit ein paar Monaten so, ich muss wirklich jeden Monat noch Geld mitbringen, um das überhaupt am Leben zu halten, das Geschäft. Sagt er, und warum machst du da nicht zu? Sagt er, bist du Mischige, wovon soll ich dann leben?
Ja, nachvollziehbar.
Ja.
Total. Also für mich ein absolut nachvollziehbarer
Gedanke. Ja, ich weiß. Ja. Das war mir klar, dass das bei dir resoniert. Ja?
Hattest du so einen Lebensplan, als du noch kleiner warst? Und wie viel ist von dem, was du jetzt bist, deckungsgleich?
Naja. Also es ist ganz interessant, dass du mich das fragst, weil ich hatte Pläne, die total bekloppt sind. Also sag mal so, ich habe jetzt ja Kinder in so einem Alter, die bereiten sich jetzt zum Teil gerade aufs Abitur vor und so. Und dann haben die zum Beispiel so Träume. Ah, das Auto hätte ich gerne mal, ja? Und dann denken die, naja, dafür muss ich ja wahnsinnig reich sein. Und es stimmt, müsste man wahrscheinlich. Man gibt dann irgendwann den Plan mit dem Auto auf, ja? Aber sowas hatte ich natürlich auch. Ich muss ja Millionär werden bei dem, was ich mir alles... Solche unrealistischen Sachen. Aber als es dann, sagen wir mal, etwas konkreter wurde, und da war ich dann eher so im Alter von 19, 20, 21 und so, habe ich tatsächlich sehr gerne Radio gehört.
Mhm.
Damals oft die Talkshow von Kuttner.
Mhm.
Und hab dann immer mit einem Freund spekuliert, Mann, wenn man so eine Sendung hätte, wen man dann nicht alles einladen könnte, um endlich mal mit dem im Radio zu sprechen, weil das haben wir ja so und so im Radio noch nicht gehört und so. Das heißt, sehr früh in meinem Leben war mein vollkommen absurder Traum, von dem ich gedacht habe, dass er nie in Erfüllung geht, Radiomoderator zu werden. Und was soll ich sagen? Das hat mich nie enttäuscht.
Abgefahren.
Ja, oder?
Ja.
Finde ich auch.
Bei mir war das ja alles eher Zufall, wie du weißt.
Der Freund übrigens ist auf Hartz IV und macht nichts aus seinem Leben. Liegt aber, glaube ich, daran, dass er deutlich mehr, sagen wir mal,
Substances zu sich
genau, Substances of an illicit nature. Also genau, ist ein Naturfreund. Er mag grüne Dinge sehr. Ja, ich glaube, das hat schon damit zu tun.
Das ist dann schlecht. Ja. Aber du bist zumindest so beim Radio gelandet. Bei mir war das ja immer Zufall. Also bei mir war ja der Start meiner Radiokarriere war ja studienbegleitend, um mein Lehrerstudium zu finanzieren.
Also Zufall war es bei mir übrigens auch. Nur weil ich den Traum hatte, heißt das nicht, dass ich einen Plan hatte, wie ich dahin gelandet. Genau. Also
auch als ich beim Radio anfing, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal irgendwie am Mikrofon zu wollen.
Ich muss dich ja heute jeden Sonntag eine halbe Stunde bitten, bis du es machst.
Ja, ich würde halt lieber hier hinten aus dem Fenster gucken, aber es klingt dann halt
so. Ja. Du bist halt so der Jim Morrison der Radiomoderatoren. Du würdest am liebsten gerne mit dem Rücken zum Publikum bzw. zum Mikrofon
moderieren. Was im Radio ja echt keinen Sinn macht, ne? Weil hier ist ja gar kein Publikum. Wir reden ja hier in diesen schwarzen Kolben rein und hoffen, dass sie da draußen zuhören. Hören Sie gerade zu?
Moment, hier ist kein Publikum. Wofür mache ich denn die ganze Zeit diese affektierten Posen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Nur für mich.
Nur für mich. Immerhin. Nein. Du, dann ist wenigstens einem geholfen. Ich weiß nicht, welchem von uns, aber einem ist geholfen.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin zusammen.
Moin, moin. So, jetzt genug gemeckert. Oder wie Peter Licht sagen würde, das Ende der Beschwerde. Es ist 10.08 Uhr. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben.
Und immer wieder sind wir Menschen auf der Suche nach Planeten, die der Erde besonders ähnlich sind. Einfach, weil wir unsere Erde ja so schön kaputt machen und vielleicht mal Ausweichplatz brauchen. Nicht zuletzt, weil wir auch immer auf der Suche nach Leben sind allerdings auch. Einer dieser besonders ähnlichen Planeten ist die Venus. Und der ist so schön nah dran. Das sind nur 41 Millionen Kilometer. Das ist quasi
Katzensprung.
Um die Ecke. Ne? Das ist nur mit dem Leben da aktuell nicht ganz so leicht. Denn da herrschen immerhin rund 500 Grad Celsius. Aber war es dort schon immer so lebensfeindlich? Das will die Veritas-Mission herausfinden. Was es mit der auf sich hat, das besprechen wir jetzt mit Jörn Helbert vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wunderschönen guten Morgen, Herr Helbert.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, ganz spannend. Aus den 30er bis 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es noch Science Fiction, wo Leute zur Venus fliegen und dann in den großen Ozeanen dort einheimisches, amphibisches Leben treffen und so weiter und so fort. Habe ich alles gelesen, war sehr spannend. Inzwischen wissen wir, glaube ich, ein bisschen mehr und dass das so nicht sein kann. Was wissen wir denn heute über die Venus?
Ja, ich fange meine Vorträge auch immer an mit den Folien zu den Ozeanen und zu den hervorragenden Dschungeln auf dem Planeten.
Ja.
Und es war ja auch tatsächlich so, bis man die erste Mission geschickt hat, die vorbeigeflogen ist, dachte man ja tatsächlich, die Venus ist tropisch, 10, 20 Grad heißer als die Erde, aber eigentlich im Prinzip das gleiche wie die Erde. Leider oder Gott sei Dank, wie man das nehmen will, haben dann die Raumfahrtmissionen gezeigt, dass es so gar nicht ist, sondern dass es auf der Oberfläche Temperaturen gibt von 480 Grad Celsius, wo man halt Metall schmelzen kann. Ein Druck von 90 Bar, das ist etwa so viel wie in 100 Meter Tiefe im Ozean und dazu dann noch Schwefelsäure in der Atmosphäre. Also etwa so lebensfeindlich, wie man sich das mal vorstellen kann.
Das ist ja doof gelaufen für die Venus. Und wenn jetzt sich Venus und Erde so ähnlich sind, wieso haben die sich dann, und in diesem Fall wirklich zum Glück, so unterschiedlich entwickelt?
Ja, das ist genau die Frage, an der wir arbeiten und die uns interessiert. Das sind zwei Planeten, die eigentlich, wenn man sie sich von außen anschaut, identisch sind. Also wenn jemand aus einem anderen Sonnensystem, so wie wir das ja auch machen, wir gucken ja auch bei anderen Sternen und gucken uns Planeten an, was wir sehen können, ist die Größe der Planeten und wie weit die weg sind von der Sonne. Und wenn jemand das bei uns machen würde, dann würde er feststellen, hervorragend, das ist ein tolles Sonnensystem mit zwei bewohnbaren Planeten und große Schlagzeile darüber machen, weil die Planeten sind die fast die gleiche Größe, sind aus fast dem gleichen Material entstanden. Das heißt, die sollten sich eigentlich gleich entwickelt haben, haben sie aber nicht. Und die spannende Frage ist jetzt, haben wir Glück gehabt und würden sich eigentlich Planeten immer so entwickeln wie die Venus oder hat die Venus einfach Pech gehabt und Planeten würden sich immer so entwickeln wie die Erde? Und das ist halt eine der Kernfragen, die wir versuchen, mit der Veritas-Mission zu beantworten.
Ich glaube, wir haben Glück gehabt, weil es uns gibt und die Venus hat auch Glück gehabt, weil sie nicht mit den Menschen fertig werden muss, die sich da in die Umwelt einmischt.
Das ist eine Variante. Ich meine, wir würden die Frage nicht stellen, weil wahrscheinlich würden die Venusianer sich dann die Frage stellen.
Was genau, das könnte sein. Jetzt gibt es die Veritas-Mission und den sogenannten Venus Emissivity Mapper. Das ist alles sehr kompliziert. Was genau passiert da?
Genau, das ist unser Instrument. Also eine der Sachen, die erstaunlich ist, ist, dass wir über die Venus relativ wenig wissen. Wir haben eine Mars, haben wir ganz viele Missionen geschickt, da wissen wir ganz viel drüber. Venus, die ja praktisch genauso weit weg ist, sogar etwas näher als der Mars, wissen wir ganz wenig drüber. Das liegt zum Teil daran, dass die Venus eben in diese sehr dichte Wolkenhülle eingepackt ist. Das heißt, mit der klassischen Kamera kann man von der Oberfläche nichts sehen. Und die Veritas-Mission wird jetzt zwei Instrumente zur Venus tragen. Einmal ein Radar. Im Radar kann man die Wolken durchschauen. Das heißt, man kann sehr, sehr hoch aufgelöste Karte der Oberfläche erzeugen, sehen Gebirge, Täler, Strukturen auf der Oberfläche. Und unsere Venus Emissivity Mapper wird dann ausnutzen, dass es durch einen glücklichen Zufall in einem Bereich, der gerade außerhalb des sichtbaren Lichtes ist, einen Bereich gibt, wo man durch die Wolken durchschauen kann, durch die Atmosphäre durchschauen kann, die Oberfläche gerade eben erkennen kann. Und wir schauen uns im Prinzip an, das Leuchten der heißen Oberfläche auf der Nachtseite. Und aus diesem Leuchten können wir dann ableiten, was für Material eigentlich auf der Oberfläche ist. Das heißt, wir würden das erste Mal überhaupt eine Karte erstellen dessen, was es an Material auf der Oberfläche der Venus gibt.
Cool. Wann haben Sie die Bilder? Also ich meine, wahrscheinlich kauen Sie schon Nägel, aber wie lange dauert's?
Das dauert leider noch bis Anfang der 30er.
Bis Anfang, das ist so schön, dass man
Nägel, die weggekaut werden.
Anfang der 30er sagt und die Zukunft meint. Und dann können Sie ja bis dahin noch mal die guten alten Science-Fiction-Bücher lesen.
Genau, richtig.
Jetzt gibt es irgendeine Chance, dass wir vielleicht einmal mit einem super speziellen Mega-Raumanzug auch tatsächlich auf der Venus landen? Oder ist das einfach eine zu lebensfeindliche Umgebung?
Nee, ich meine, es gibt ja im letzten Jahrtausend, in den 80er, 90er, haben ja die Russen auf der Oberfläche Lander abgesetzt. Der Rekordhalter, da waren knapp 2 Stunden. Dann ist die Sonde dann auch kaputt gegangen. Also das geht schon und wir werden auch in der Zukunft daran arbeiten, dass man länger auf der Oberfläche überleben kann als diese 2 Stunden. Ob das jetzt wirklich bemannt irgendwann mal sein wird, das ist eine Frage, wo man sich auch dann wirklich fragen muss, muss das sein? Aber robotisch werden wir auf jeden Fall längere Missionen haben, die länger auf der Oberfläche überleben können, um dann uns noch detailliertere Informationen geben zu können.
Über Leben auf der Venus oder aktuell noch Sterben und über die Veritas-Mission sprachen wir mit Jörn Helbert vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank, Herr Helbert, und wir hören uns dann Anfang der 30er, ne?
Alles klar, vielen Dank.
Viel Erfolg bis dahin, Dankeschön.
Ciao. 10:20 Uhr, Sie hören 2 auf 1, Thema heute ist Leben. Caroline Grinstead und Tobias Zeller waren zwei ganz typische Berliner, also sie stammt aus England, er aus dem Schwabenländle. Jahrelang waren die beiden im Prenzlauer Berg zu Hause und betrieben das dort beliebte Restaurant Muse. Corona führte dann dazu, dass die beiden ihr Leben veränderten und das wurden, was wir allgemein als Aussteiger bezeichnen. Heute leben sie auf einem riesigen Gelände einer ehemaligen Baumschule nahe am Ufer des Ebro, dem zweitgrößten Fluss in Spanien. Das ist die Gegend, wo die meisten Orangen und Clementinen wachsen, die wir hier bei uns so im Supermarkt bekommen, wenn da drauf steht, aus Spanien. Daniel war kürzlich in Spanien und hat mit Ihnen über Ihr Leben als Aussteiger gesprochen.
Wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, als wir aufgemacht haben. Wir hatten uns keine Exit-Strategie überlegt. Und das haben wir im Laufe des operativen Betriebs festgestellt, dass wir nicht wussten, wie man ein Restaurant beendet, einen Restaurantbetrieb. Und tatsächlich waren wir so nach 4, 5 Jahren, wirst du auch müde, ja, weil das sind lange Arbeitszeiten. Also man redet von 80, 90 Stunden in der Woche. Das ist absolut normal.
Wir hatten immer noch Lust darauf, nicht so viel zu arbeiten. Ja. Nach 4 oder 5 Jahren, dann kann man nicht so, also man kann es einfach nicht, so 80 Stunden pro Woche, jede Woche.
Das geht nicht. Ja.
Und wir haben vor Corona gedacht und wir waren eigentlich unterwegs dafür, Tag-zu-Tag-Betrieb überzugeben.
Ja. An unser Team. Wir hatten zwei gute Mitarbeiter.
Und dann uns beide wurden wir dann sagen, dann nur halbseitig im Muse aktiv sein. Das war unser Plan.
Wir hatten auch unseren Rhythmus gefunden. Du brauchst schon 3 bis 5 Jahre im Restaurant, bis du deinen Rhythmus gefunden hast und auch deine Stammgäste aufgebaut hast. Und wir waren im Grund da, haben auch eine aufwendige Renovierung hinter uns gehabt vor Corona und waren schon sehr zuversichtlich. Dann kam Corona. Also wir waren da relativ aschur und relativ gut drauf, bevor die Anordnung kam des Schließens. Aber als es dann kam, waren wir im Grunde schon darauf vorbereitet. Also ich habe mich natürlich erkundigt, wie man da vorgeht mit Kurzarbeit und solche Sachen. Letztendlich, muss ich sagen, hingen wir aber trotzdem 2 Monate in der Luft, bis irgendwelche Hilfen angelaufen sind. Und wenn du 17 Mitarbeiter auf der Payroll hast und 0 Umsatz und alle laufenden Kosten noch, das ist schon brutal gewesen, ja. Also wir haben früher zugemacht, wir haben 3 Tage früher zugemacht, komplett dicht gemacht. Wir haben die Mitarbeiter 100% auf Kurzarbeit gesetzt. Offiziell hätten wir aufmachen können im Juli, am 1. Juli.
Also ihr habt ja offensichtlich euch noch Gedanken gemacht, wie ihr euer Business verändern könnt, erweitern könnt und weiter das Restaurant betreiben. Und jetzt seid ihr auf einmal in Spanien. Wie kam es denn dazu?
Also wir haben dann ja wieder aufgemacht. Alles läuft natürlich ein bisschen anders. Also jeder, also nicht nur uns selbst und Mitarbeiter, sondern auch die Gäste unsicher. Und dann, ja, da mussten wir dann wieder schließen, glaube ich, im Herbst.
Ja, dann kam noch die mal, zweite Schließung.
Ja, dann die zweite Schließung. Und wir haben dann bemerkt, dass wir, wenn wir wieder aufmachen, ist wie ein neues Restaurant, so ganz am Anfang, dass die letzten 6-7 Jahre oder was das war, das ist da, es zählt für nichts, wirklich. Das war unser Gefühl. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber wir hatten das Gefühl, dass wir mussten dann so hart arbeiten wieder wie am Anfang. Und wir hatten die Kraft nicht.
Wir haben dann die Finca gekauft in absolute Corona-Zeit. Wir sind hier runtergeflogen an einem Wochenende im Januar, ganz am Anfang Januar. Und interessanterweise in dem Augenblick, wo wir den Kaufvertrag hier unterschrieben haben, hatten wir ein Angebot bekommen zum Kauf des Restaurants. Ja. Das war eine glückliche Fügung. Ja. Mhm.
Würdet ihr sagen, ihr seid Aussteiger in dem Sinne, in dem wir Deutschen das so gerne sagen?
Ja, also ja, zumindest mit der Abmeldung von Deutschland. Wenn du dich sukzessive von allem abmeldest, da merkt man, wie weit man weg ist mittlerweile.
Wie reagieren die Leute hier auf euch? Wie willkommen fühlt ihr euch hier in Spanien?
Oh, sie sind super freundlich hier. Ja. Mhm. Also vielleicht im Vergleich zu Berlin, weil es ist ein bisschen schwierig manchmal in Berlin. Also als Ausländer muss ich sagen, es ist doch manchmal ein bisschen schwierig in Berlin. Aber sie sind super freundlich.
Absolut, ja. Absolut.
Und es gibt nicht viele, die Englisch sprechen und noch weniger, wie Deutsch sprechen können. Aber fast alle haben Geduld und wird dann mitmachen mit so Google Translate.
Hilfsbereit.
Und, ja, sie,
absolut.
Ja.
So, jetzt schaut euch mal bitte nicht an. Jetzt möchte ich mal getrennt von euch, von beiden wissen, was glaubt ihr? Bleibt ihr hier in Spanien? Caroline.
Ich glaube, ja. Für immer? Weiß ich nicht.
Für wie lange?
Ich würde sagen, für mindestens 10 Jahre hier in dieser Region. Also, dass etwas unerwartet passiert. Natürlich kann immer etwas unerwartet passieren. Ja, ich würde sagen, mindestens 10 Jahre her.
Und Tobias, was hättest du gesagt, wenn ich dich als Erster gefragt hätte?
Wahrscheinlich ein bisschen kürzer, vielleicht 7 Jahre. Das hängt natürlich auch von der finanziellen Situation ab. Aber vom Gefühl her, ich fühle mich in Spanien sehr wohl. Mhm. Ich mag die Mentalität. Ich komme mit der Siesta noch nicht ganz zurecht, aber die wird ja eventuell abgeschafft, habe ich gelesen. Aber ansonsten, ja, 7-10 Jahre auf jeden Fall. Und wenn es nicht hier ist, dann wird es woanders in Spanien sein. Aber Deutschland sehe ich im Augenblick nicht mehr.
Gibt es irgendwas, was ihr vermisst aus dem Prenzlauer Berg?
Freunde mehr als alle anderen, also Freunde und Bekannte. Wir hatten so eine schöne Netzwerk da. Die meisten, die direkt oder indirekt durch das Restaurant gekommen sind, würde ich sagen, oder in den Supper Club.
Ja. Auch wenn die Brötchen in Berlin nicht besser sind als in Süddeutschland, aber ich vermisse das Brot und die Brötchen.
Und gibt es auch irgendwas, was euch hier in Spanien überrascht hat, wo ihr sagt, ja, das ist toll, aber das wussten wir vorher so gar nicht?
Wie die jungen Menschen mit den alten Menschen hier zusammenleben. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Das ist toll, ne?
Du siehst immer wieder
Familien in 3-4 Generationen teilweise und die immer noch zusammenleben oder immer noch agieren, ja.
Caroline Grinstead und Tobias Zeller waren Restaurantbetreiber im Prenzlauer Berg und jetzt leben sie als Aussteiger in Spanien. Daniel hat mit ihnen über ihr neues Leben als Aussteiger gesprochen. Winston Surfshirt featuring Dope Lemon mit I Want You. Es ist 10.40 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben.
Ich muss jetzt erstmal durchschmunzeln wegen Winston Surfshirt.
Der heißt wirklich wegen seiner Shirts so. Ne?
Also es
war mal einer, jetzt sind es 5, die Winston Surfshirt heißen, aber weil der eine mal so eine hässliche Shirts getragen hat.
Also ist wunderbar. Aber jetzt kommen wir zu einem völlig neuen Thema da. Wahrscheinlich der älteste Menschheitstraum der Welt, ewiges Leben oder eine Nummer kleiner gekocht, vielleicht wenigstens ein wahnsinnig langes Leben, was nicht dadurch beendet wird, dass man irgendwann einfach mal sagt, oh, mein Herz hat schlapp gemacht oder ich habe einen Krebs bekommen. Der wissenschaftliche Fortschritt lässt uns nach und nach immer mehr hoffen, dass dieser Traum irgendwann auch wahr werden könnte. Nur zu, Sven und ich sind schon um die 50. Je näher dieses Ziel aber kommt, wird die Frage greifbarer, ist das ewige Leben wirklich erstrebenswert? Und damit beschäftigt sich der Wissenschaftsjournalist, Thomas Ramge in seinem neuesten Werk, Wollt ihr ewig leben, vom Fluch der Unsterblichkeit Sterblichkeit und Segen der Biotechnologie, das im März erscheinen wird. Darüber wollen wir jetzt schon mit ihm sprechen, damit wir die Ersten am Jungbrunnen sind. Schönen guten Morgen, Thomas.
Hallo, Thomas.
Hallo, guten Morgen, Sven. Hallo, Daniel. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt. Das Thema ist natürlich toll. Also seit Monty Python sind wir alle auf der Suche nach dem Heiligen Gral, der ewiges Leben verspricht. Aus wissenschaftlicher Sicht, wie nah sind wir dran?
Das wissen wir nicht so genau. Das ist ja immer so bei Sprunginnovationen oder bei radikalen Innovationen, dass man erst hinterher weiß, kann das klappen oder wird das klappen und was hat es dann bedeutet. Aber in dem Fall ist es besonders schwer zu wissen, warum. Weil, guck mal, wenn wir jetzt mit Langlebigkeitsmedizin in die klinische Erprobung gehen, dann wissen wir eigentlich erst in 50 oder 100 Jahren, ob es wirklich geklappt hat bei Menschen. Was wir wissen ist, dass es, kein Witz, ne? Das ist wirklich eine extreme Vorhersageschwierigkeit bei Langlebigkeitsmedizin, ist, dass du eigentlich ja erst in dem Moment, wo du es am Menschen erprobst, ganz, ganz lange brauchst, um die Ergebnisse zu haben. Was wir heute wissen, ist, dass bei Fadenwürmern, bei Fruchtfliegen, bei Nagetieren, also überall da, wo wir austesten können, wo es kurze Lebenszyklen gibt, dass da bestimmte Therapien schon tatsächlich zu einer deutlichen Lebensverlängerung führen und auch zu einem deutlich länger gesünderen Leben, was ja ein zweites Element ist, nicht? Mhm. Also wir können darüber reden, wie wird man ganz, ganz alt, aber man könnte auch die Frage stellen, vielleicht wollen wir gar nicht ganz, ganz alt werden, sondern einfach nur gesund 100.
Ach, Thomas, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, du wolltest hier Werbung machen für dein Buch. Jetzt sagst du mir, das dauert noch 100 Jahre. So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Du möchtest doch nicht sagen, dass wir die Tragik haben, dass wir, sagen wir mal, 50 oder 100 Jahre sterben, bevor die Leute dann so lange leben können, wie sie wollen. Das wäre nun wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Daniel, ich kann nicht mehr anbieten als Gedankenspiele.
Okay. Aber die Chance ist da, ja, dass wir so eine der letzten paar Generationen sind, die eben noch nicht sehr, sehr lange und sehr gesund leben.
Also wenn wir Glück haben, dann können wir schon darauf hoffen, dass das, was jetzt zurzeit aus der sogenannten Longevity-Bewegung oder Langlebigkeitsmedizin herauskommt, schon stark unsere gesunde Lebensspanne beeinflusst. Ne? Dass wir profitieren davon, dass ein Großteil der sogenannten altersbedingten Krankheiten, also diese ganz fiesen Geißeln, an denen die meisten Menschen heute sterben, Krebs, Demenz und so weiter, dass es dafür auf die 80, 90, 100 zugehen, hoffentlich schon Therapien gibt, die aus der Erkenntnis und aus der Forschung, die heute sich mit den Alterungsprozessen auf der genetischen Ebene beschäftigen, wirklich Wirkung zeigen könnten.
Okay, also alt werden, ja, werden wir wahrscheinlich ja eh alle, also älter als noch früher, ganz klar, gerne auch bis zum Ende gesund und fit, schöne Sache, entlastet das Gesundheitssystem. Wenn wir jetzt aber alle ewig alt werden, dann haben wir doch ein ganz anderes Problem mit der Belastung dieses Planeten, oder?
In der Tat. Also das Offenkundigste und Erste, was da natürlich erstmal erkennbar wird, ist, dass wir ein Überbevölkerungsproblem bekommen oder nur die Wahl hätten, keine Kinder mehr zu bekommen. Das heißt, in gewissem Sinne ist jetzt im Gedankenmodell oder in dem Gedankenexperiment die Frage, wollt ihr ewig leben, eigentlich immer mitgedacht zu, wollt ihr keine Kinder mehr haben oder wollt ihr viel weniger Kinder haben? Und der amerikanische Philosoph John Davis, der schlägt dann auch ein Modell vor, dass er sagt, alle, die sich für Langlebigkeit entscheiden, qua Medizin, müssten eigentlich parallel gleich mit unterschreiben, keine Kinder mehr oder nur noch ein Kind. Denn wenn wir die Modellrechnung mal, das kann man ja so ganz, ganz, ganz leicht irgendwie prognostizieren sehen, mal angenommen, jeder würde, ne, alle Menschen würden jetzt 150 werden und würden noch zwei Kinder bekommen, dann würde sich gewissermaßen die Weltpopulation irgendwann auf über 20 Milliarden einpendeln. Und das könnte ja ein bisschen viel sein, es sei denn, wir würden parallel natürlich wieder radikale Durchbrüche sehen, wie wir viel intelligenter mit den Ressourcen dieses Planeten umgehen können.
Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit mindestens 35 Jahren ungefähr auf dem geistigen und emotionalen Stand eines 15-Jährigen. Wenn ich noch 10, 20 Jahre schaffe, bin ich vielleicht reif genug, um einen auch anständigen und ehrbaren Beruf zu ergreifen. Es wäre ja schön, wenn ich das machen könnte, weil die Longevity-Forschung mir nochmal 50 oder 70 Jahre schenkt. Jetzt gibt's aber Leute, die sagen, philosophisch, Memento Mori ist wichtig. Wenn man nicht weiß, dass man irgendwann stirbt, dass das Leben endlich ist, dann hat man ja gar keinen Antrieb und Drive. Ich habe immer das Gefühl, das stimmt nicht so richtig, aber wie siehst du das?
Das kann man ja wahrscheinlich nicht allgemein beantworten. Wahrscheinlich wird es Menschen geben, die eine sehr lange Lebensspanne als tatsächlich eine große Chance sehen, quasi im heutigen Sinn mehrere Leben zu führen, vielleicht mehrere Berufe ergreifen, viel, viel mehr erleben, immer wieder, denen es gelingen wird, die Neugier zu erhalten. Und dann wird es vielleicht unendliches Leben ist einfach unendlich langweilig. Hm. Wie es die amerikanische Schriftstellerin mal gesagt hat, alle wollen irgendwie ganz, ganz langes Leben, aber können ja nicht mal was mit dem verregneten Sonntag anfangen.
Ja, aber Thomas, du als Autor dieses Buches, wollt ihr ewig leben vom Fluch der Unsterblichkeit und Segen der Biotechnologie? Willst du ewig leben?
Ewig auf keinen Fall. Ich würde erst mal sagen, ich würde gern 90 werden, total gesund und dann irgendwie einschlafen und nicht mehr aufwachen. Das wäre so aus der heutigen Perspektive ganz gesund sein, fit sein, mit Enkeln spielen und so weiter und dann irgendwann abgeben. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es interessant ist, vielleicht 150. Aber ich glaube,
oh, die Leitung ist ganz schlecht.
Gesetzt aus. Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Probleme, die mit Longevity einhergingen, so groß sind, dass es unter dem Strich für die Menschheit insgesamt besser wäre, wenn wir gesund alt werden im heutigen Sinne, aber diese Glasdecke, dass plötzlich alle 150 werden können, nicht geknackt wird.
Wie war das gerade? Viele Leute wollen das ewige Leben, wissen aber nicht mal, was sie mit einem verregneten Sonntag anfangen sollen. Es ist doch ganz klar, die Bücher von Thomas Ramm gelesen.
Oder 2 auf 1 hören, verdammt nochmal.
Am Nachmittag wird das, glaube ich, ein bisschen schwer, aber gut. Also lesen Sie Thomas' Bücher, und zwar jetzt alle, damit Sie auf dem Stand sind, wenn dann im März 2023 sein neues Werk erscheint, Wollt ihr ewig leben vom Fluch der Unsterblichkeit und Segen der Biotechnologie. Halleluja, Biotechnologie. Dankeschön, Thomas.
Danke, Thomas. Wir sprechen spätestens mit 89 nochmal, ob 90 wirklich gut war.
da freue ich mich. Bis dann.
Bis dann, ciao.
John Lee Hooker und Carlos Santana mit Chill Out. Also Füße auf dem Frühstückstisch jetzt hier.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Dit wären dann wir, Tag.
Bonjourchen.
Es ist 11.12 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben.
Wir haben einen Studiogast bei uns, über den wir uns sehr freuen, der uns eigentlich unser ganzes Radiomoderatorenleben begleitet hat. Und das aber noch nicht mal der Aufhänger, warum wir ihn eingeladen haben. Kennengelernt haben wir ihn als Gründer von Steganos, einer Sicherheitssoftwarefirma. Damals war das praktisch so, da macht einer Software aus dem Kinderzimmer heraus. Dann haben wir über AKAKI berichtet. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern, ein soziales Location-Kennenlernen-Netzwerk zu Zeiten, als es noch keine Smartphones gab. Ein paar Jahre später, und dann wäre das wahrscheinlich Facebook und Tinder in einem geworden. Aber er war ein bisschen früh dran, ja. Dann ist er uns als Gründer das letzte Mal aufgefallen, als er Steady mitgegründet hat. Die Plattform, über die man Creator unterstützen kann finanziell. Aber in all der Zeit hat er auch noch Philosophie studiert, hat angefangen Bücher zu schreiben, zum Beispiel über klassische Musik. Und jetzt ganz, ganz neu ein Buch über Genuss. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus. Kleine Genusskunde in 12 Gängen. Nicht nur mit solchen philosophischen Betrachtungen, sondern auch mit Rezepten. Und jetzt ist er bei uns. Seriengründer und Seriengenießer Gabriel Joran. Herzlich willkommen.
Hallo Gabriel.
Hallo, hi.
Gabriel, was machst du aktuell eigentlich gerade nicht?
Kochen. Momentan ist es vor allem Essen gehen und sich Essen liefern lassen wegen akuter Jahresendfaulheit.
Okay, also erstmal danke für deine Ehrlichkeit und was du uns jetzt gerade im Vorgespräch gesagt hast, und ich habe gesagt, lass uns unbedingt noch darüber sprechen. Wir haben ja gerade so die Kurzvita verlesen. Du hast gesagt, jetzt hast du das allererste Mal in deinem Leben sowas wie ein Imposter-Syndrom. Also das Gefühl, eigentlich habe ich dazu ja gar nichts zu sagen. Dabei hast du ein ganzes Buch dazu geschrieben.
Ja, es ist furchtbar. Ich hab immer den Eindruck, wenn man sich nicht wahnsinnig abmüht für eine Sache, wenn es nicht schrecklich viel Arbeit ist, dann ist es vielleicht nichts wert. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich habe etliche Artikel über dieses Phänomen gelesen. Es nützt nichts. Dieses Buch ging mir tatsächlich sehr leicht von der Hand. Es sind Artikel übers Genießen. Eine Sache, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Es ist kein Kochbuch. Es sind Rezepte drin, aber es geht eigentlich darum, wie lernt man genießen.
Mhm. Okay, weil ich habe mich auch gleich gewundert, als ich durchgeblättert habe, da sind gar keine Bilder von den Gerichten, wie die nachher aussehen sollen. Das macht einen, der das nachkochen will, ja teilweise wahnsinnig. Oder, Achtung, gibt ihm komplette Freiheit. Weil oft ist es ja so, man kriegt es ja eh nicht so hin, wie das die Food-Fotografen dann gemacht haben.
Ja, und dann gibt es natürlich, es gibt ja ganz extreme Formen von Rezepten, wo nicht mal Mengenangaben dabei stehen. Also sowas mache ich nicht. aber dann steht man davor und hat nicht nur das Problem, okay, stimmen die Verhältnisse irgendwie von dem, was ich hier zusammenrühre, sondern reicht das für die Gäste? Ist es am Ende zu viel, ist es am Ende zu wenig? Also diese Probleme kommen dann auch noch dazu. Das mache ich nicht. Also die Rezepte, die drin sind, enthalten sehr genaue Mengenangaben.
Okay, sehr genaue Mengenangaben. Ich habe mir überlegt, haben deine beiden Bücher etwas miteinander gemein? Also das über klassische Musik und das jetzt? Und ich glaube natürlich ja. Das sind beides Dinge, glaube ich, die du sehr liebst und wo du anderen einen Zugang verschaffen möchtest. Oder vielleicht auch anderen sagen, hey, vielleicht geht's dir auch so, eine Einladung zum gemeinsam sagen, ja, das ist toll, Musik ist toll, Klassik ist toll und eben auch Genuss ist toll. Aber woher stammt dein eigenes jetzt, ich würde mal sagen, so im besten Sinne neugierig hedonistisches Verhältnis zum Essen?
Also aus der Kindheit vielleicht daher, dass mein Vater auch schon so drauf war. Mhm. Und der also systematisch eigentlich die ganze Familie in Restaurants geschleppt hat, von ganz einfachen Kantinen bis zu Sternelokalen. Also es war wirklich so, wir sind teilweise durch die Stadt gefahren, weil mein Vater meinte, diese Post hat eine fantastische Kantine, lass da mal hingehen. Cool. Wir sind aber auch quer durch Frankreich gefahren, weil er gesagt hat, in diesem Dorf muss man das essen. Aha. Also wir haben das alles sehr ernst genommen.
Oh, cool.
Und was waren da so die Erweckungserlebnisse? Eher die Dörfer in Frankreich oder vielleicht auch die Siemens- oder Postkantine in Berlin?
Eigentlich gab es überall was zu entdecken, weil wenn irgendwas, wenn das Klassikbuch und das Zitronenbuch irgendwas gemeinsam haben, dann eigentlich Aufmerksamkeit versuchen einzuüben. Also Aufmerksamkeit auch für die einfachen Sachen, für die trivialen Sachen. Es geht in dem Buch sehr viel um so Sachen wie Butter und Brot und aber auch um Industriesüßigkeiten. Ja, also wir können, denke ich, auch sowas wie Knoppers oder so ernst nehmen und uns darüber unterhalten, warum das so ist, wie es ist, warum es funktioniert, warum Leute das gut finden und müssen die nicht die Nase darüber rümpfen.
Ich habe keine Ahnung, welche Firma Knoppers macht, aber du wirst bestimmt demnächst als Keynote-Speaker da eingeladen mit dem Titel Knoppers ernst nehmen. Das Buch ist ja eine Sammlung.
Ich weiß übrigens, wann die stattfinden. Morgens 9:30 in Deutschland.
Oh Gott. vielen Dank dafür. Das Buch ist ja eine Sammlung an Krautreporter-Kolumnen. Jetzt steht hier, ich habe es mir selber aufgeschrieben, wann und wie hast du dich entschlossen, über Genussthemen zu schreiben? Aber die andere Wahrheit ist ja auch, Steady sitzt ja quasi bei Krautreporter auf dem Schoß. Haben die gebettelt, sie brauchen Content oder wie kam es dazu?
Also tatsächlich haben wir uns früher mal das Büro geteilt. Also wir waren gemeinsam in der Kulturbrauerei in Berlin. Und dann haben wir manchmal zusammen zum Mittag gegessen. Und dann saß ich mit Theresa Bäuerlein, die Autorin und Reporterin, auch bei Krautreporter ist, zusammen. Und wir haben beide mal eine Weile in den USA gelebt. Mhm. Und haben festgestellt, okay, die haben natürlich einen sehr anderen Zugang zum Thema Essen. Und es ist jetzt nicht alles nur Hotdog und Burger. Und dann kamen wir da drauf, warum gibt es eigentlich in Deutschland, wenn über Essen geschrieben wird, muss immer so pflichtschuldigst gesagt werden, ja, die gesunde Ernährung wäre aber dies, das und jenes und das kannst du eigentlich nicht essen und das solltest du nicht und so. Und könnte man nicht einfach mal eine wirklich relativ schamlose, genussorientierte Texte abliefern? Mhm. Warum gibt es das eigentlich nicht? Ich meine, gibt es, aber es ist nicht die Mehrzahl der Texte.
Mhm. Und jetzt gibt's das.
Jetzt gibt es noch mehr.
Ja, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus. So heißt das neue Buch von Gabriel Joran. Wir sprechen gleich noch über den Inhalt des Buches. Dass keine Bilder drin sind, habe ich schon verraten. Dass aber genaue Angaben drin sind über Mengen, hat Gabriel schon verraten. Wir machen erstmal noch ein bisschen Musik.
Es gibt noch mehr zu erzählen.
Ja, genau, als das. Auch welches Dressing man jetzt aus Zitronen macht. Ach, Mann. Take care of your soul. Rebecca Ferguson mit Glitter und Gold. Bei uns geht's jetzt eher um Butter und Trüffel, möchte ich an der Stelle mal sagen. 11.22 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Leben.
Mens sana in corpore sano, oder? Würde ich sagen, wenn man Butter und Trüffel genießt, dann ist auch die Seele gesund. Gabriel Joran ist bei uns, er hat das Buch geschrieben, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus. Kleine Genusskunde in 12 Gängen. Bevor wir ein bisschen in die Kapitel eintauchen, in die Ideen im Buch, wollen wir aber doch nochmal über Amerika sprechen. Du hast gerade gesagt, in Amerika, da haben du und eine Kollegin festgestellt, da entschuldigt man sich nicht dafür, dass man einfach nur genießt das Essen, auch wenn es vielleicht nicht so gesund ist. Und du hast uns jetzt gerade erzählt, dass du an einem ganz besonderen Ort warst in den USA, wo du das voll ausleben konntest.
Ja, ich habe 3 Jahre in Providence in Rhode Island gelebt. Das ist ein 150-Seelen-Städtchen in der Nähe von Boston. Und dort steht, das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich da war, die weltgrößte Kochschule. Also nirgends werden mehr Köche und Köchinnen produziert als in Providence, Rhode Island. Was dazu führt, dass diese verhältnismäßig kleine Stadt eine unglaublich diverse, bunte, wilde und große Restaurantszene hat. Weil natürlich alle, die da rauskommen aus dieser Schule, und ein bisschen Unternehmergeist haben, ihr erstes Lokal oder vielleicht auch ihren ersten Foodtruck erstmal dort aufmachen. Mhm. Und das führt dazu, dass diese kleine Stadt eine größere Restaurantdichte hat als Berlin. Und aus der ganzen Welt kommen Köche dahin und dann passieren halt Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also man steht dann so einem Foodtruck und erwartet, dass man jetzt irgend so ein Fastfood bekommt und dann steht man, dann ist es aber so, nee, es gibt jetzt hier konfierte Ente für $22, die du dann aus so einem kleinen Pappschälchen isst. Ja? Und du musst quasi wirklich damit klarkommen, dass du regelmäßig hervorragend ist in sehr, sehr schlichtem Setting.
Ja, ja? Furchtbar, oder? Diese Pappteller und auch Plastikteller und Plastikbecher.
Die Pappteller, ja, die Pappbecher, aber auch so, also da habe ich auch diesen Typ Restaurant Hole in the Wall kennengelernt, was quasi, man würde glaube ich auf Deutsch einfach Durchreiche sagen. Mhm. Ja? Also du gehst irgendwo hin, da stehen halt irgendwelche Blechstühle und du kriegst auf einem Pappteller aus einer Durchreiche was drüber gereicht und dann stehst du da und kannst nicht fassen, wie gut das ist.
Ist also ganz anders als in Holland mit de Mur, ne, wo man aus der Mauer sich Fastfood zieht, das ist nicht so geil.
Und hier ist ja auf der Pappschale dann auch nur eine, manchmal auch nicht mal besonders gute Currywurst drauf. Also da lobe ich mir dann schon die konfierte Ente. Jetzt hat Sven schon bemängelt, dass er ist ein sehr visueller Mensch, dass man nicht sieht, wie die Rezepte aussehen, aber lass mich doch mal einfach mal so rangehen, wie leicht oder schwer sind denn die Rezepte, die du en passant mit deinen Kolumnen mitlieferst?
Die allermeisten sind wahnsinnig einfach. Mhm. Die allermeisten sind mit Zutaten, die man überall kriegen kann, sehr leicht zu machen. Das erste Rezept, um das es geht, ist schlicht ein Haferbrei. Mhm. Weil es geht ja darum, etwas Einfaches ernst zu nehmen. Mhm. Und Haferbrei muss, also erstmal, er muss nicht Haferschleim heißen. Ich habe den noch als Haferschleim kennengelernt. Kein Mensch, der ganz bei Trost ist, möchte gerne Haferschleim essen.
Nee. Und allein wie du das Wort Schleim mit drei Silben betonst.
Es klingt aber auch so schleimig.
Ja, ja.
Dann kann man sich natürlich ausweichen und sagen, okay, es ist Porridge. Das klingt schon mal ein bisschen besser. Und wenn man dann gesalzene Butter reintut und ein bisschen Ahornsirup und ein bisschen Zimt.
Da wird langsam ein Gericht draus.
Ne? Dann wird langsam ein Gericht draus. Und auch, dann kann man mit den Texturen spielen. Da kann man so crunchiges Salz drauf tun. Man kann kalte Butter und den heißen Hafer da rein.
Ich krieg so Hunger gerade.
Und am Ende hast du etwas, was wirklich keine komplizierten Zutaten enthält, was sehr leicht gemacht ist und was so viel besser ist, als wenn man es einfach irgendwie macht.
Ja. Also das ist dann schon eine ganz schöne Handlungsempfehlung, wie man es machen kann, dass es lecker wird. Jetzt gibt's aber auch, Gabriel, ein Kapitel über Pasta kochen. Da fällt mir sofort ein Magifix für Nudelwasser. Was muss man denn dazu noch lernen?
Ich habe auch gedacht, dass das inzwischen alle können.
Ja, davon bin ich auch ausgegangen. Und dann habe ich festgestellt, nein, es hält sich immer noch die Überzeugung, dass die Nudeln und die Soße zwei verschiedene Komponenten sind, die erst auf dem Teller am Tisch zusammengefügt werden. Das ist objektiv falsch. Da kann ich auch nicht mit jemandem drüber diskutieren. Da gibt es doch keine andere Meinung. Oder es gibt eine, aber die ist halt falsch.
Und, alternative Fakten.
Ja, sehr, sehr alternative Fakten. Ja. Und tatsächlich ist es so, du musst in fast allen Fällen die Nudeln in der Soße zu Ende kochen. Mhm. Sonst nehmen sie das Aroma nicht richtig auf, sonst klebt das alles nicht ordentlich zusammen. Es macht keinen Spaß. Kein Italiener, keine Italienerin würde das anders machen.
Ich finde es großartig, mit welcher Werft du das erklärst. Jetzt will ich mal dein Imposter-Syndrom triggern. Ja? Uns hören ja auch tatsächlich, also jetzt hier Radio 1 und 2 auf 1, viele Foodies und Genießer. Gibt's was, was die auch noch entdecken oder lernen können in deinem Buch?
Oh, da stöhnt er. Also, ich weiß nicht, wie viele der Zuhörer schon mal getrocknete Aprikosen wieder eingelegt haben.
Mhm. Meinst du diese geschwefelten Aprikosen, ja, die man aus der Tüte kennt?
Genau, ja, die aus der Tüte. Die wieder einlegen in einer Mischung aus Essig, Zucker, Wein, Kardamom, Lorbeerblatt, Pfeffer, noch ein bisschen was anderes, dann die ein bisschen drin aufquellen lassen und die dann klein schneiden und in einen Salat reingeben. Mhm. Ist fantastisch. Also nicht nur, dass es fantastisch schmeckt, sondern es gibt dem Salat, dem oft ja sowas Fleischiges fehlt, weil dann ist es nur was Frisches oder nur was Knackiges und dann fehlt irgendwas, wo man so reinbeißen kann.
Ja.
Und diese wieder aufgequollenen, also rekonstituierten, getrockneten Aprikosen machen das. Und das habe ich entdeckt in einem Restaurant in Berlin und habe den Chef gefragt, okay, könnt ihr das Rezept teilen für diesen Salat? Ich hatte nichts anderes als einen Salat bestellt und ich bin jetzt nicht der größte Salatfan. Und der Salat war so fantastisch, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich darüber schreiben, verratet ihr das Rezept. Und die haben es verraten. Und das ist, muss ich zugeben, das eine wirklich komplizierte Rezept in diesem Buch. Aber es lohnt sich.
Das Buch von Gabriel Joran heißt, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus. Kleine Genusskunde in 12 Gängen. Erschienen ist es bei Krautreporter. Gabriel, vielen Dank für deinen Besuch und dafür, dass du uns jetzt Hunger in den Bauch gezaubert hast.
Danke euch und guten Appetit.
Danke.
11:36 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Leben. Und auch wenn das jetzt hier die letzte Sendung in diesem Jahr ist, kommen wir um das hier nicht rum.
Radio 1. Die siebte Frage.
Nicht die letzte Sendung.
Im Jahr.
Ja, okay, Weihnachtsferien, ruhig bleiben. Thema Leben, jetzt anrufen 0331 70 99 111. Aber nur, wenn Sie genau wie wir Horst Evers Fan sind. Denn Sie können hier Karten für den Jahresrückblick gewinnen von Horst Evers im Schiller-Theater. Los geht's ab dem 20.12. mit Unterbrechung bis zum 31.12. Sie können sich da ein Terminchen aussuchen. Aber Sie müssen jetzt anrufen 0331 70 99 111. So, und wenn man jetzt schnell gewesen wäre, dann hätte man, so wie das mein Job gewesen wäre, als, ich sag mal, einer der zwei Moderatoren dieser Sendung.
Als Hauptmoderator.
Das du machst, wir schon
aber ich glaube, du wirst Mikrofon gleich werden. Hilfsmoderator und ja. Ich werde Hauptmoderator, weil du hast ja nicht mal mein Mikrofon aufgemacht.
Gib mir mal noch eine Chance hierfür.
Na gut.
Radio 1. Die siebte Frage.
Weil ohne Jingle ist es kein Spiel. So, wir spielen die siebte Frage zum Thema Leben. Einerseits mit der Marlies. Hallo Marlies.
Ja, hallo.
Und mit dem Kai. Hallo Kai.
Grüß euch.
Wir haben vorhin gesprochen über die Chance auf ewiges Leben. Marlies, würdest du gerne ewig leben wollen oder zumindest sehr, sehr lang?
Ewig nicht, nein.
Aber sagen wir mal so lang, 2 bis 3...
Ja. Lang und gesund, aber nicht ewig.
Also lang, sagen wir mal so 2 bis 3.000 Jahre lang?
Oh nee.
Nee?
Maximal vielleicht 100.
Da steigst also, du schon aus. Das ist ja erstaunlich.
Ja.
Okay. Kai, wie ist es mit dir?
Ja, kommt drauf an, wie man sich dabei fühlt, ne?
Naja, sensationell natürlich.
Weißt du,
naja,
ich kann es auch schwer depressiv sein.
Gut. Nee, du, wenn, nee, sorry. Also, schwer depressiv kannst du sein. Kai und ich sind richtig gut drauf, okay. Ja?
Also, ein ewig gut drauf.
Genau. Man kann kein ewiges Leben bei der siebten Frage gewinnen, aber trotzdem einen schönen Preis. Und es ist auch gar nicht so schwer, Sven, oder?
Nee, das ist überhaupt nicht schwer. Marlies wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, ist der andere dran. Häufig geht's eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der da dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere ab und geht einfach zu Horst Evers.
Zu Horst Evers.
Ins Schiller-Theater.
Bester Preis aller Zeiten. Oder zumindest Rick in diesem Jahr.
Dick. Marlies, wer fängt an? Kai oder du?
Ich.
Marlies, aus dem Leben eines Taugenichts ist ein Werk von Friedrich Schiller. Ja oder nein?
Oh, ja.
Ja, schade. Da dreht sich Josef von Eichendorff, der die Novelle geschrieben hat, im Grabe um und Kai ist dran. Kai, im Jahr 2012 wurden in Deutschland rund 7 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Ja oder nein?
Ich hoffe nicht, aber nein.
Ich hoffe nicht, aber nein. Nee, du kannst ganz beruhigt sein, es waren 11 Millionen ungefähr. Also insofern, die Situation war viel schlimmer, aber das Nein ist richtig, du bist weiter dran.
3.
Kai, in der Bibel findet sich der Baum des Lebens im ersten Buch Mose, ja oder nein?
Huh. Nee, ich glaube nicht.
Du warst nicht stark im Glauben. Ja, wäre richtig gewesen. Marlies ist dran.
4.
Marlies, das sogenannte Lebenspartnerschaftsgesetz gab es in Deutschland ab 1995. Ja oder nein?
Nein.
Das ist völlig korrekt. Klang ein bisschen nach Raten, aber wir tun mal so, als ob du das auf jeden Fall... Ja, war es auch. Okay, ab 2001 gab es das. Du bist weiter dran.
5.
Marlies, die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Jungen lag 2021 in Deutschland bei über 80 Jahren. Ja oder nein?
Nein.
Das ist sehr pessimistisch, aber auch richtig. Sie lag bei 78,2 Jahren und du bist weiter dran.
6.
Marlies, Lebenspornografie ist ein Spielfilm eines niederländischen Regisseurs. Ja oder nein?
Ja.
Den Horn, der traue ich doch alles zu. Ja, ist richtig, Marlies. Und du kriegst jetzt?
Siebte Frage.
Genau, jetzt hast du es selber in der Hand, zu Horst zu gehen oder eben auch nicht. Marlies, Lebensgeschichte einer Lokomotive ist ein Kinderbuch von Wilhelm Busch. Ja oder nein?
Nein.
Du sagst, Lebensgeschichte einer Lokomotive ist kein Kinderbuch von Wilhelm Busch. Ich aber sage dir...
Wir haben den Ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
richtig gut gemacht hast du das, Kai. Du warst auch nicht schlecht.
Ja, aber... Aber
Glückwunsch.
Du wirst ja ewig leben oder zumindest 2.000, 3.000 Jahre. Da kannst du noch des Öfteren am Sonntag anrufen.
Ja, ich probiere es nochmal, genau.
Sehr gut.
Okay. Wir wollen aber schon noch sagen, dass es ein Gemäldezyklus des Malers Paul Meyerheim war.
Na, also selbstverständlich. Ich dachte, das wussten alle.
Ja, natürlich. Natürlich.
Genau.
Kai, vielen Dank fürs Mitmachen. Tolle Weihnachten dir. Einfach im nächsten Jahr wieder mitspielen. Und Marlies, du gehst zu Horst Evers. Und zwar ins Schillertheater, beziehungsweise Komödie am Kudamm im Schillertheater. Dort kannst du dir einen Termin aussuchen. Ich sag dir auch gleich nochmal, welche Termine es gibt. Bleib also schön dran.
Ich finde, die Termine können wir ruhig nochmal so sagen. 20., 21. und 27. Dezember um 20 Uhr. Und ansonsten am 28., 29. und 30.12. gibt es Doppelvorstellungen um 16 oder um 20 Uhr für all die, die jetzt nicht gewonnen haben.
Und deswegen gibt es auch noch Karten. Normalerweise sind die ja schon Monate vorher ausverkauft.
Das stimmt.
Wenn der feine Herr Evers einen Jahresrückblick macht, in diesem Jahr also mal eine ganz neue Chance. Also unbedingt hingehen und du schön dranbleiben, Marlies. Danke euch beiden fürs Mitmachen.
Schöne Feiertage, danke.
Danke.
Ciao, danke schön.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Leben.
Alkohol kann hilfreich sein, ist's oft aber nicht. Manchmal nippt man maßvoll fein, ist dann aber dicht. Und man möchte schlau sich geben, in besonderer Runde. Doch zitiert dann leider, Leben, wollt ihr ewig Hunde?
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.